Knigge mit Herz und Köpfchen. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute verrate ich dir, was richtig gute Teamarbeit ausmacht und was du dazu beitragen kannst.
Mann, mir hat schon wieder einer den Joghurt geklaut.
Ich? Wieso ich? Das wollte Susi machen. Das ist mir doch egal, ob die Zeit hat.
Tobi, der macht nie Überstunden und ich sitze hier ewig rum.
Wo bleibt eigentlich Hannes? Wir hatten doch 9 Uhr gesagt.
Boah, Uschi wälzt immer alles auf mich ab.
Kennst du solche Sätze? Solche nervigen Situationen? Situationen, in denen du das Gefühl hast, alles allein machen zu müssen, dich nicht auf andere verlassen zu können und dass das Team irgendwie gar keins ist? Ja, ein gutes Team zu sein, ist harte Arbeit. Also neben der, die du ohnehin schon auf dem Schreibtisch hast, gibt es ja noch diese zwischenmenschliche, die soziale Komponente. Und die ist für Erfolg im Job eben genauso wichtig. Das Schöne ist jetzt, dass du dich nicht direkt beim Vorgesetzten beschweren oder ewig lange teambildende Seminare oder Events organisieren musst. Du kannst da anfangen, wo es für dich am einfachsten ist und vor allen Dingen am sinnvollsten, bei dir selbst. In dieser Folge erzähle ich ein wenig darüber, was gute Teams ausmacht, was gute Teamarbeit braucht und auch was du selbst tun kannst, um eben eine gute Kollegin oder ein guter Kollege zu sein und um so dein Team voranzutreiben. Ja, zunächst mal, niemand mag Klugscheißer oder Einzelgänger und sorry, wenn ich das hier so deutlich sage, aber wenn es darum geht, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, dann geht es eben nicht darum, sich selbst besonders in den Vordergrund zu stellen oder sich selbst absolut zu verstecken und irgendwie immer auf Nummer sicher zu gehen. Das sind so die beiden unangenehmsten Kollegentypen und auch die unproduktivsten. Und nun habe ich schon so ganz nebenbei die grundlegende Basis erwähnt, ein gemeinsames Ziel. Angenommen, das gemeinsame Ziel ist nun eine gute Präsentation, die du mit deinem Team, und dabei ist es egal, ob das Team aus 2 oder aus 5 Personen besteht, vorbereiten sollst. Dann ist der erste wichtige Schritt getan, wenn ihr euch über dieses Ziel einig seid und es überhaupt jedem klar ist. Ohne gemeinsames Ziel arbeitet jeder nur in seine eigene Richtung, wenn er denn überhaupt mitarbeitet. Und wenn du merkst, dass dieses gemeinsame Ziel noch nicht jedem klar ist, dann müsst ihr darüber sprechen. Und wenn das Team zwischendrin erweitert wird, wenn also eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege dazukommt, dann müssen die als erstes auf dieses gemeinsame Ziel gebrieft werden. Und Gift für den Start in dieses gemeinsame Projekt ist nun, wenn Uschi alle Arbeit abwälzt, wenn Tobi mitten im Meeting um 16 Uhr den Stift fallen lässt und wenn alle davon ausgehen, dass Susi das doch macht, Susi aber gar nicht da ist. Aber springen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Bis ein gutes Team gebildet ist, beziehungsweise bis es erfolgreich zusammenarbeiten kann, durchläuft es 4 Phasen. Dieses Teamphasenmodell ist von Bruce Tuckman, einem US-amerikanischen Psychologen, Organisationsberater und Hochschullehrer an der Ohio State University. Laut Tuckman lauten diese 4 Phasen Forming, Storming, Norming und Performing. Du kannst dir an dieser Stelle gerne mal dein eigenes Team vorstellen und für dich prüfen, ob ihr diese 4 Phasen jemals durchlaufen habt oder wo vielleicht etwas oder auch jemand auf der Strecke geblieben ist. Forming, die erste Phase, ist die Orientierungsphase. Wenn sich ein Team neu bildet, kommen da verschiedene Menschen zusammen, die sich vielleicht gar nicht oder einfach nur wenig kennen. Und nun hat jeder von euch seine ganz eigenen Erwartungen und auch ganz eigene Einstellungen. Kompetenzen sind in dieser Phase noch überhaupt nicht wichtig. Es geht darum, sich zu beschnuppern und sich auch ein bisschen kennenzulernen. Eine der wichtigsten Einstellungen, die ich dir hier empfehlen kann, ist Offenheit und ein grundweg positives Menschenbild. Das bedeutet, dass du die anderen erstmal ganz wertfrei, also ohne Vorurteile, ohne Einteilung in gut oder schlecht wahrnimmst und ihnen auch erst einmal alles zutraust, was du ihnen gerne zutrauen würdest. Oft ist diese Phase eine, in der ganz viel Unsicherheit herrscht. Du weißt nicht, wer oder was auf dich zukommt und bist vielleicht auch noch ein bisschen zurückhaltend. Ganz normal und vollkommen okay. Denn ganz vorsichtig werden dann erste Meinungen und Interessen geäußert und alle beginnen sich ein bisschen zu orientieren und sich gegenseitig zu beschnuppern. In dieser Phase kommt es überhaupt nicht gut, auf den Putz zu hauen, also dieser Klugscheißer zu sein. Um dein Wissen preiszugeben und damit zu punkten, hast du in den späteren Phasen noch genug Gelegenheit, denn Leistung zählt hier noch nicht. Es geht tatsächlich ums Kennenlernen, also um diese emotionale, soziale Komponente. Die zweite Phase ist das Storming. Man nennt sie auch die Nahkampfphase. Ihr hört schon, jetzt wird es ein bisschen spannender. Also ihr kommt euch langsam etwas näher, lernt euch auf positive und auch auf negative Art und Weise kennen. Erste mögliche Konflikte und Spannungen werden spürbar und diese Konflikte teilen sich grob in zwei verschiedene Gruppen. Einmal gibt es die Aufgabenkonflikte und einmal die Rollenkonflikte. Und für uns heute sind die Rollenkonflikte wichtig, denn in meinem Podcast geht es ja immer darum, wie ich mich angemessen oder eben geschickt verhalte. Wenn sich nämlich in dieser Phase herausstellt, dass eure Rollenbilder überhaupt nicht zusammenpassen, also nicht wie Puzzleteile ineinander greifen, sondern sich widersprechen oder sogar gegeneinander ausgerichtet sind, dann kann es kompliziert werden. Dann versucht nämlich jeder schon mal, sein Revier zu markieren und für klare Fronten zu sorgen. Das kann sehr deutlich mit Aggression passieren, kann aber auch zickig sein oder auf eine arrogante Art und Weise. Wie auch immer, die Phase an sich ist wichtig, um klare Rollen zu verteilen und auch einzunehmen. Aber all das sollte eben sehr rücksichtsvoll und wertschätzend ablaufen. Es hilft hier keinem, die Arme zu verschränken und sich wie ein bockiges Kind zu verhalten. Wenn du in einem solchen Team steckst, dann ist es für dich und für die Situation, also das Teambuilding an sich, am dienlichsten, wenn du im Sinne des Teams denkst und handelst. Ich weiß, das ist manchmal schwierig und nervt, aber für das große Gute braucht es eben oft viel kleines Gutes. Und dieses kleine Gute kannst du selbst ganz wunderbar positiv beeinflussen. Und dann passen diese Puzzleteile nämlich irgendwann ineinander. Wenn jeder seine Kanten so ein bisschen abschleift und mal schaut, was passt denn hier gut und wie können wir voneinander profitieren, dann hast du hinterher ein großes, schönes Bild zusammengepuzzelt. Nach dieser Phase, nach der Storming-Phase, folgt die Norming-Phase. Es entsteht ein Miteinander. Das Team normt sich. Die bedeutendsten Konflikte, die wurden in der Storming-Phase gelöst und das Team hat nun die Chance, wirklich ins Miteinander zu starten. Rollen sind geklärt und ihr spürt ganz deutlich so eine Art von Gemeinschaft, Geschlossenheit und auch Zusammenhalt. Dies ist auch die Phase, in der ein paar Regeln aufgestellt werden zu Arbeitsweisen, zu Kommunikation, zu Feedback, zu Kooperation. Und untereinander werden die Rollen klarer definiert und Arbeiten werden sinnvoll im Team verteilt. Es herrscht so anstatt der anfänglichen Unsicherheit in der Forming-Phase eher Transparenz und schon eine Spur von Vertrauen und auch Zutrauen, also sich gegenseitig etwas zuzutrauen. Es kann jetzt also langsam an die Arbeit gehen. Denn diese Phase ist außerdem mehr aufgabenorientiert und weniger beziehungsorientiert. Wichtigste Zutat ist hier die Offenheit eines jeden Einzelnen und die Voraussetzung, dass ihr die Storming-Phase wirklich durchlebt und Konflikte geklärt habt. Ansonsten hängen sie euch nämlich ewig nach und ihr müsst sie immer wieder von Neuem klären. Der Teufel macht eben nur dorthin, wo schon gedüngt ist. Zu guter Letzt kommt nach Tuckman die Performing-Phase. Klingt nicht nur vielversprechend, ist sie auch. Sie ist die Hochleistungsphase. Was zählt, ist jetzt Produktivität, Effizienz und Selbstständigkeit. Die grandiose Erkenntnis an dieser Stelle, als Team erbringt ihr viel mehr Leistung, als jeder von euch allein könnte. Das ist der Mehrwert, den ihr euch in den drei vorangegangenen Phasen erarbeitet habt und nun könnt ihr die Lorbeeren pflücken. Es geht nun nur noch darum, wie ihr gemeinsam am effektivsten euer Ziel erreichen könnt. Erst jetzt seid ihr eigentlich wirklich ein Team und wirklich leistungsstark. Meine Favorite-Erkenntnis in dieser Phase ist, Unterschiede zwischen euch einzelnen Teammitgliedern werden nicht mehr als Kampf ausgetragen, sondern aktiv für die Umsetzung verschiedener Aufgaben. So jeder in seiner Lieblingsdisziplin genutzt. Ich finde, es ist eine absolute Traumvorstellung. Und um nun heil für dich selbst durch jede dieser Phasen zu kommen und dem Team eine bestmögliche Basis deinerseits zu liefern, kommen hier jetzt noch ein paar Tipps, die du für dich üben und anwenden kannst. Ohne diese einzelnen Skills gehst du nämlich auf dem Weg zum guten Team vielleicht irgendwo verloren. Du fühlst dich vielleicht nicht zugehörig oder du wirst sogar übersehen. Im allerschlimmsten Fall störst du den Ablauf und damit den Frieden. Mein Tipp Nummer 1 für dich. Erfolgreiche Teamarbeit braucht eine offene Kommunikation. Du kannst schon in der Forming-Phase dein Kommunikationspotenzial zur Verfügung stellen. Das Ziel ist dabei aber nicht, ständig deine eigene Meinung preiszugeben und überall deinen Senf hinzuzutun. Es geht vielmehr darum, dass überhaupt kommuniziert wird. Am besten finden dazu regelmäßige Treffen statt, weil am wichtigsten ist, dass jeder im Team zu jeder Zeit auf demselben Informationsstand ist, zumindest so gut es geht. So entstehen nämlich erst gar keine Missverständnisse und es werden auch keine Aufgaben versäumt. Wenn du was zu sagen hast und vor allem, wenn du Fragen hast, raus damit. Achte hier aber auch auf ein gesundes Mittelmaß, sonst bist du nämlich schnell diese nervige Quatschnase, die immer die dummen Fragen stellt. Auch wenn es dumme Fragen eigentlich gar nicht gibt. Zweiter Tipp: Ein respektvoller Umgang miteinander. Die anderen Teammitglieder respektvoll zu behandeln, ist essentiell für ein harmonisches Arbeitsumfeld. Laut Wikipedia ist Respekt eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und sogar Ehrerbietung gegenüber einem anderen. Das Wunderbare an Respekt ist, das ist so eine Never-Ending-Ressource. Respekt wird einfach nie alle oder aufgebraucht und du kannst ihn auf ganz viele verschiedene Arten zeigen. Zum Beispiel, indem du anderen zuhörst. Hätte Hannes zugehört, wäre er auch um 9 Uhr pünktlich gewesen und es müsste nicht das ganze Team warten. Hätte dir niemand den Joghurt geklaut, müsstest du den ganzen Tag nicht ohne deinen Dani mit Sahne meistern. Würde Uschi euch respektvoller behandeln, dann würde sie nicht alle Arbeit auf euch abwälzen. Und hätte Tobi mehr Respekt, würde er nicht ohne Rücksicht auf Verluste um Punkt 16 Uhr den Stift fallen lassen, mit dem Wissen, euch mit der Arbeit allein zu lassen. All diese Sätze hast du am Anfang dieser Folge gehört und vielleicht hast du selbst schon mal so gedacht, warst genervt von den anderen. Dann lade ich dich an dieser Stelle herzlich zur Selbstreflexion ein. Sorg dafür, dass dein Team keinen Grund hat, so über dich zu denken oder gar zu reden. Sei nicht der Unzuverlässige, sei nicht der Joghurtklauer, die Arbeitabwälzerin oder der, der überpünktlich die Stifte fallen lässt. Tipp Nummer 3. Teilt die Verantwortungen auf. Der besondere Bonus, geteilte Verantwortung, bedeutet auch, für Fehler gemeinsam gerade zu stehen. Geteiltes Leid ist halt halbes Leid. Aber mehr noch gilt in Sachen Verantwortung, Eigenbrötler schaden erfolgreicher Teamarbeit genauso wie Macher, die alles an sich reißen. Wenn du dir vor Augen führst, dass ein Team dann erfolgreich ist, wenn es gemeinsam zielorientiert arbeitet, dann machen diese beiden Rollen auch überhaupt keinen Sinn. Als Eigenbrötler schaust du also am besten, wie du Ressourcen mit anderen teilen kannst und als Macher gibst du anderen auch mal die Chance, die Expertise einzubringen. Es gibt niemanden, der gar nichts kann und es gibt niemanden, der alles kann. Und da komme ich gleich zum Punkt 4. Beziehe die Expertise und die Fähigkeiten deines Teams mit ein. Wie gesagt, auch andere können das. Ganz automatisch ist ein Team bunt und voller unterschiedlicher Kompetenzen. Weise, wer sein Team genau nach diesen unterschiedlichen Kompetenzen zusammengestellt hat. Der Teamleiter ist übrigens dann geschickt, wenn er die Aufgaben so verteilt, dass jeder genau in seiner Lieblingsdisziplin glänzen kann. Aber auch du selbst kannst die Expertise deiner Kolleginnen und Kollegen nutzen. Frag sie um Rat, denn das bedeutet nicht, dass du dumm bist, sondern dass du den besten Weg suchst, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Außerdem fühlen sich die Menschen, die um Rat gefragt werden, wichtig und gebraucht. Und wie sind sie dann? Richtig, nett, weil sie gut drauf sind, weil sie helfen können, weil sie gebraucht werden. Vorausgesetzt, euch hängt da nicht noch so ein ungeklärter Konflikt aus der Nahkampfphase, der Storming-Phase nach. Dann triffst du vielleicht eher auf Trotz oder Schadenfreude und das wäre doch echt schade. Fünfter Tipp: Genieße Diversität. Nur weil jemand anders ist, anders denkt, anders handelt, anders ausschaut, eine andere Arbeitsweise hat, ist er nicht schlechter. Unterschiede innerhalb eines Teams fördern sogar die Kreativität und die Innovation. Also versuche genau das andere an anderen, also eben das, was sie von dir unterscheidet, als Vorteil zu sehen und zu nutzen. Vielleicht schaffst du es sogar, diese Unterschiede ins Positive zu verwandeln. Jemand ist unordentlicher als du? Dann ist er vielleicht besonders kreativ. Oder jemand ist vielleicht viel stiller als du selbst? Dann arbeitet er vielleicht im Verborgenen an Lösungen und liefert schon fertig ausgetüftelte Lösungswege. Lass dich vom Anderssein inspirieren. Diversität regt zu neuen Denkanstößen an und gestaltet eine Problemlösung noch effektiver. Apropos Denkanstöße. Mein sechster Tipp gilt dem gemeinsamen Denken. Es setzt einfach ungeahnte Energien frei. Ich habe mal gehört, man braucht 100 Ideen, von denen man 99 wegwirft, um die eine gute Idee zu behalten. Und das funktioniert einfach nicht alleine, zumindest nicht gut. Mit absoluter Offenheit und dem Mut, auch mal was Irrwitziges zu sagen und auch scheinbar Idiotisches von den anderen nicht zu belächeln, entstehen die kreativsten und innovativsten Ideen. Ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, dass jede Erfindung an irgendeiner Stelle ihrer Entwicklung irgendwie merkwürdig war. Dass irgendwelche Menschen zu Beginn dachten, was für ein Quatsch. Aber es gab immer jemanden, der diese 100 Ideen in den Topf geworfen, 50 ausprobiert und diese eine übrig behalten hat. Also hab Mut zum Think Outside the Box und animier dein Team dazu, mitzumachen. Es gibt unzählige Kreativitätstechniken, die das Denken fördern und gerade für Teams, die sich darauf einlassen, nur erfolgreich sein können. Neben dem Mut zur Offenheit gehört auch viel Vertrauen dazu. Jeder soll sich trauen, seine Gedanken in den Ring zu werfen. Wenn das nächste Mal also jemand, vielleicht die sonst immer schüchterne Sabine, eine Idee hat, die du für absoluten Blödsinn hältst, dann sag, komm, lass uns mal drüber nachdenken. Daraus lässt sich vielleicht noch was machen. Und dann hast du nicht nur irgendwann 100 Ideen, sondern statt der schüchternen Sabine eine stolze, voller Selbstvertrauen. Denn siebtens steht bei erfolgreicher Teamarbeit jedes Mitglied im Fokus. Alle gleich wichtig. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Aber that's it. Wenn es ein Team ist, ist jeder wichtig. Und das ist etwas, was Kinder schon im Kindergarten lernen. Wir alle sind wichtig. Ganz egal, wer am besten bastelt, malt oder schaukelt, wer am weitesten springt oder am schnellsten weint, spielen macht am meisten Spaß, wenn jeder mitmachen darf. Und zwar genau mit dem, was er gern macht, was er gut macht. Genauso wie für ein Fußballspiel Stürmer und Torwart gleich nötig sind, wie für Ameisenvölker Königin und Arbeiterin gleichermaßen wichtig sind, wie es auch für ein Theaterstück sowohl Schauspieler als auch den Mann am Vorhang braucht, so braucht jedes Team auch jeden Einzelnen mit seiner eigenen Expertise, mit seinen eigenen Erfahrungen und mit seinen eigenen Eigenschaften, laut, leise, still, schnell, langsam, ordentlich, unordentlich. Denn manchmal hat die kleinste Aufgabe, die, die so im Hintergrund abläuft, die man gar nicht richtig wahrnimmt, die größte Bedeutung. Und es ist dein Job, auch das zu sehen. Tja, und wieder mal ging es in dieser Folge im Großen und Ganzen um deine innere Einstellung, um deine Haltung. Bist du bereit, anderen wertfrei zu begegnen, ihnen eine Chance zu geben, auch wenn du misstrauisch bist? Bist du bereit, im Sinne des Teams zu handeln, anstatt nur für dich selbst? Ich wünsche es dir von Herzen und ich wünsche dir ebenso viel Freude dabei, das alles herauszufinden. Habe eine wunderbare Zeit und eine wunderbare, zielorientierte, erfolgreiche Teamarbeit, bis wir uns in 2 Wochen wiederhören. Und bis dahin, bleib anständig.